SWR 2 Forum.
Hefte raus, Maske auf. Klappt Schule mit Corona diesmal? Das ist unser Thema. Mein Name ist Bernd Lechler. Heute hat in Rheinland-Pfalz das neue Schuljahr nach den Sommerferien begonnen. In Baden-Württemberg sind es noch 2 Wochen. In manchen Bundesländern wird auch schon eine Weile wieder unterrichtet und gelernt. Zum zweiten Mal beginnt so ein Schuljahr unter Corona-Bedingungen. Mit teils unterschiedlichen Hygiene- und Quarantäneregelungen in den Bundesländern. Überall aber mit Präsenzunterricht und Präsenzpflicht auch. Das begrüßen die allermeisten. Trotzdem bleibt bei Eltern wie Schülern, vielleicht auch bei Lehrern, das mulmige Gefühl, dass in den Ministerien, in den Schulen, vielleicht in den Ferien zu wenig Konstruktives passiert sein könnte. Ein Masterplan für Unterricht in pandemischen Zeiten scheint nach wie vor zu fehlen. Ist das so? Wenn ja, warum ist es so? Was sollte jetzt passieren? Und natürlich auch, welche Schäden, welche Probleme und Lücken haben diese unsteten 1,5 Schuljahre bei Schülerinnen und Schülern bereits verursacht? Und wie gehen wir damit um? Darüber diskutieren in dieser Sendung der Bildungsjournalist Armin Himmelrath, Professor Mareike Kunter vom Frankfurter Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Herr Meidinger, was hören Sie von den Lehrkräften? Was ist deren größte Sorge und größtes Anliegen jetzt beim Start in dieses neue Schuljahr?
Ja, ich glaube, wir starten mal mit dem Anliegen, also mit dem Positiven. Wir hoffen natürlich alle, dass wir diesmal ein Schuljahr bekommen, in dem keine Schulschließung droht, indem wir vollständigen Präsenzunterricht haben werden. Weil wir hatten ja schon mal vor einem Jahr so eine Ankündigung der Bildungspolitik, ja auch der Landesregierungen, wir starten komplett in den Präsenzunterricht. Und dann wissen wir, dass im Dezember eben es ganz anders war. Die Inzidenzzahlen durch die Decke gingen und man die Schulen dicht gemacht hat. Ich glaube, wir sind besser aufgestellt, allein was die Impfquoten betrifft. Verändert natürlich die Lage enorm, übrigens auch bei den Lehrkräften. Wir haben bei den Lehrkräften eine sehr hohe Impfquote, wahrscheinlich die höchste unter allen Berufsgruppen. Aber es gibt nach wie vor natürlich auch Defizite und Unwägbarkeiten. Eine Pandemie ist nichts, was man sozusagen Punkt für Punkt vorhersehen kann.
Frau Professor Kunter, wie ist es wohl bei den Schülern? Was brauchen die vor allem? Ist es Normalität oder ist Normalität eigentlich noch zu wenig? Brauchen die jetzt mehr diesmal?
Ich glaube, man muss an 2 Stellen unterscheiden. Das eine ist, die SchülerInnen, die jetzt ins Schuljahr starten, die freuen sich, glaube ich, erstmal, dass es wieder losgeht und hoffen, dass es Schule wieder so stattfindet, wie sie es kennen. Aber natürlich bringen sie auch etwas mit. Sie bringen ein sehr schweres Schuljahr mit sich, in dem die meisten SchülerInnen schon sehr hart arbeiten mussten, viele Motivationslöcher hatten, viele Sorgen auch hatten. Und ich glaube, wenn wir darüber diskutieren, wie nun dieses Schuljahr startet, muss man beide Dinge im Kopf behalten. Wie wird es weitergehen? Was kann man jetzt machen? Aber man muss immer bedenken, dass diese SchülerInnen eben auch mit Belastungen in das Schuljahr gehen. Und wenn man diese, sollte man auch thematisieren und ernst nehmen.
Und was das für welche sind und wie man damit umgeht, da werden wir sicher noch im Detail drüber sprechen. Herr Himmelrath, Sie haben vor ziemlich genau einem Jahr ein Buch rausgegeben mit dem Titel damals Das Schuljahr nach Corona, was sich nun ändern muss. Jetzt beginnt das nächste Schuljahr. Hat sich was geändert?
Es hat sich was geändert, aber bedauerlicherweise viel zu wenig in den Schulen und in den Bildungseinrichtungen. Es hat sich natürlich drumherum was geändert. Wir haben die Delta-Variante, von der damals noch nicht die Rede war. Wir haben eine Impfung, einen Impfstoff, der zur Verfügung steht, seit neuestem auch für ab 12-Jährige. Das sind natürlich Veränderungen, aber ich schaue ja als Bildungsjournalist eher auf das, was im Bildungssystem passiert und nicht im medizinischen Bereich. Und da hat sich nun tatsächlich erschreckend wenig verändert und das kreide ich tatsächlich dann auch vor allem den Kultusministerien an, die es schlicht versäumt haben, nach vorne zu schauen und genau einen solchen Masterplan zu entwickeln, der sich eben auf den Worst Case bezieht. Ja, natürlich wollen wir alle am liebsten Präsenzunterricht und natürlich sollte das das Ziel sein. Das Problem ist, und das haben die Ministerinnen und Minister wohl nicht verstanden, der lässt sich nicht einfach beschließen. Und vor einem Jahr sind sie damit schon, und ich sage es jetzt sehr drastisch, auf die Schnauze gefallen. Und meine Befürchtung ist, dass sie in diesem jetzt gerade gestarteten Schuljahr wieder auf die Schnauze fallen werden.
Da Sie es ansprechen, die Britta Ernst, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, brandenburgische Kultusministerin, die hat gerade in einem Interview der KMK die Note 2 gegeben, eine glatte 2 für ihr Agieren in der Pandemie. Das heißt, Sie klingen, als würden Sie drunter ansetzen. Was stört Sie denn am allermeisten oder was haben Sie am meisten vermisst?
Na, deutlich drunter würde ich ansetzen. Und ich finde, dass die KMK, die Kultusministerkonferenz, in diesen vergangenen jetzt 1,5 Jahren wenig wirklich auf die Reihe bekommen hat, von dem man sagt, das wäre gut im Zeugnisschnitt. Also ich würde eher bei einer 4- oder vielleicht bei einer 5 ansetzen. Dann kommen natürlich die Eltern und man will darüber diskutieren. Was mich stört, ist tatsächlich, dass dieser Blick sehr selten nach vorne ging. Der ging eigentlich immer nur in der Bildungspolitik auf die nächsten Wochen. Man versuchte, sich so hinzuretten bis zu den nächsten Ferien, bis zu den Sommerferien, bis zu den Herbstferien, bis zu den Winterferien. Und es fehlte so ein bisschen, naja, politisch erkennbar der Wille, sich darüber hinaus auch einmal mit einer Situation zu beschäftigen. Was ist denn, wenn es nicht geht mit der Präsenz? Lehre mit dem Präsenzunterricht. Was ist denn, wenn wir tatsächlich ganz andere und dramatischere Zahlen bekommen und diese fehlende Auseinandersetzung sozusagen mit der schlimmstmöglichen Situation, man hätte da einfach einen Plan B gebraucht, den gab es nicht, auch wenn das immer wieder behauptet wurde bei der KMK. Die haben sich ja letztlich einfach darauf beschränkt, den kleinsten gemeinsamen Nenner immer wieder zu betonen. Und das war jetzt auch zuletzt so, als Frau Ernst dann eben oder die KMK auch beschlossen hat, zu sagen, ja, wir finden Präsenzunterricht, das ist die beste Form. Klar, kann jeder unterschreiben. Und wir werden alles dafür tun, dass es so ist. Ja, das ist auch die Mindestaufgabe, die sie erledigen müssen. Sie müssen aber darüber hinaus eben sich auch mit anderen Situationen beschäftigen. Das haben sie versäumt.
Wir gucken gleich mal nach vorne, aber vielleicht beginnen wir mit einem kleinen Blick zurück in die Sommerferien zumindest, wo man gehofft hat, dass manches passiert. Ich meine, es gab natürlich Einzelinitiativen, zum Beispiel hat eine Gesamtschule in Mainz schon früh die erste Schullüftungsanlage der Republik installiert mit dem Max-Planck-Institut dort. Bundesweit ist beim Thema Luftfilter inzwischen auch die Finanzierung eigentlich geklärt zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Warum, Herr Meidinger, sind wir von einer flächendeckenden Versorgung da trotzdem weit entfernt?
Ja, das ist eine gute Frage, auf die es keine so einfache Antwort gibt. Ich meine tatsächlich, also seit wir diskutieren über Raumluftfilteranlagen, seit über einem Jahr, kann mich noch gut erinnern, an die Expertentagung, die die Kultusministerkonferenz dazu auch durchgeführt hat. Aber es ist ein absolut vielstimmiger Chor gewesen. Auch das Umweltbundesamt, das damals beteiligt war, hat also sich zurückgehalten, eine klare Empfehlung zu geben. Bis heute gibt es keine ganz klare Anweisung, welche Qualitätsstandards eigentlich so eine Raumluftfilteranlage erfüllen muss, was übrigens dazu geführt hat, dass in manchen Kommunen Billiggeräte beschafft worden sind, wo sich jetzt herausstellt, dass die auch nicht helfen. Also da hätten sich alle erheblich mehr Orientierung und eine klarere Zielrichtung. Herr Himmelrath hat ja gesagt, klare Zielrichtung, wir wollen, dass zumindest alle nicht richtig lüftbaren Klassenzimmer damit ausgestattet werden. Diese Empfehlung und übrigens auch die Förderprogramme, die kamen teilweise viel zu spät. Der Bund ist ja erst vor ein paar Monaten eingestiegen und da braucht sich niemand darüber wundern, dass die Mittel dann an den Schulen auch nicht rechtzeitig ankommen.
Ich würde da gern einmal einhaken, denn ich finde es bemerkenswert und symptomatisch, dass an der Frage, was hätte passieren müssen, als erstes das Thema Luftfilter auftritt. Ich finde, wenn wir über Schule reden, ist eigentlich das erste Thema, über das wir reden sollten, ist, wie sollte die Qualität der Bildung auch gewährleistet sein. Und lediglich Luftfilter anzuschaffen, das wird die Probleme, die Herr Himmelrath angesprochen hat, sicherlich nicht damit lösen, wie wir die Qualität der Bildung gewährleisten können. Und das ist etwas, was mir in der Diskussion über die Frage, was ist versäumt worden, wie können die Schulen sicher gemacht werden, eigentlich sehr auffällt, dass es dann doch wieder am Ende nur darum geht, welche Maßnahmen können ergriffen werden, um die Ansteckung zu reduzieren, aber die inhaltliche Auseinandersetzung, wie kann Schule in Pandemiezeiten aussehen und wie kann Bildung in Pandemiezeiten aussehen, die kommt in der Diskussion sehr kurz.
Ich stimme Ihnen absolut zu, Frau Kunter. Und man muss, glaube ich, in dem Zusammenhang auch noch darauf verweisen, wenn solche Ansätze kamen, gab es ja so ganz vereinzelt und zaghaft auch aus der Runde der KultusministerInnen, dann war es in der Regel so, dass diejenigen, die das geäußert hatten, sehr schnell von ihren Kolleginnen und Kollegen abgebügelt wurden. Also fast schon ein Widerwillen, sich mit diesen inhaltlichen Fragen zu beschäftigen. Und das ist genau das Versäumnis.
Solche Fragen wie Raumluftfilteranlagen sozusagen dann gegen die viel wichtige Frage, da gebe ich ja recht, wie man den Bildungsauftrag erfüllen kann, sondern der Punkt, warum wir über Gesundheitsmaßnahmen an Schulen diskutieren, also Maskenpflicht, Testungen, aber eben auch Raumluftfilteranlagen und jetzt auch Impfungen, also wie wir niedrigschwellige Impfangebote vielleicht auch im Umfeld von Schulen machen, ist ja, dass wir Präsenzunterricht möglichst lang aufrechterhalten und dass wir beispielsweise bei Quarantänemaßnahmen dann auch etwas lockern können. Wenn ich eine Raumluftfilteranlage habe in einem Klassenzimmer, wenn ich ordentliche Lüftung habe, wenn ich regelmäßige Testungen habe, wenn ich einen Teil der Schüler geimpft habe, dann sind auch Quarantänemaßnahmen nicht mehr so umfassend notwendig. Und das nützt natürlich auch wieder dem Bildungsauftrag, weil weniger Kinder dann in den Distanzunterricht müssen.
Und natürlich sollte das, Frau Kunter, nicht das Einzige oder die Hauptsache sein. Es ging einfach um die Frage, was in den Sommerferien auch diskutiert wurde und wo man auf mehr Bewegung gehofft hatte. Was anderes, was dann jetzt wieder zum allgemeineren Bildungsbereich gehört, sind zum Beispiel die Programme, die es gab zum Nachholen von entfallenem Stoff oder schlecht gelerntem Stoff. Diese Sommerschulen, war das eine gute Sache? Haben die Schülerinnen und Schüler erreicht, die sie nötig haben, Frau Kunter?
Also dazu muss ich sagen, ich habe das auch extra jetzt versucht für die Sendung auch nochmal zu recherchieren. Gute wissenschaftliche Begleitforschung liegt im Moment dafür noch nicht vor. Also wir wissen letztendlich nicht genau, was passiert ist und mit welchen Effekten. Dazu habe ich keine Zahlen vorliegen. Ich denke, das Aufholprogramm hat das Problem, dass es natürlich sehr kurzfristig vor den Sommerferien kam, in einer Phase, wo wirklich alle Beteiligten Urlaub dringend notwendig hatten und wo man auch einfach mal sagen muss, das ist nicht mehr die Zeit, um dann komplett neue Programme aufzuziehen. Nichtsdestotrotz haben die Länder das getan, haben versucht, diese Programme aufzubereiten. Sie sind sehr unterschiedlich zwischen den Ländern geraten. Sie sind aber, ich glaube, das ist ein Irrtum, wenn man denkt, über den Sommer könnte man jetzt alles retten. Sie sind eigentlich langfristiger angelegt und sie müssen auch das kommende Schuljahr weitergeführt werden. Man kann nicht erwarten, dass man nach einem ganzen Schuljahr, in dem so viel drunter und drüber gegangen ist, durch ein paar Wochen Sommerschule die Defizite aufräumen kann. Und so ist es auch von den Ländern ja geplant. Das läuft ja sehr viel jetzt weiter. Das ist jetzt als Begleitung auch für das neue Schuljahr geplant.
Welche Jahrgänge sind denn da, wenn wir jetzt über die Wissenslücken sprechen wollen, problematischer? Also an den Grundschulen ist ja wahrscheinlich von der Stoffmenge her der Spielraum größer. Andererseits geht es da um die wichtigen Basics, Lesen, Schreiben, Rechnen, überhaupt Lernen. Um wen muss man sich wohl besonders kümmern jetzt?
Ja, also die jüngeren Kinder sind schon auf jeden Fall die, wo man besonders hinschauen muss, weil die auch besonders unter diesem Distanzunterricht gelitten haben, weil denen diese selbstregulativen Fähigkeiten noch fehlen. Das ist entwicklungspsychologisch bedingt. Die tun sich viel schwerer an dem selbstständigen Lernen. Und die haben mit Sicherheit, also da gibt es auch Studien dazu, das sieht man bei all den Studien, die untersuchen, was so die Leistungseinbußen sind, sind es immer die jüngeren Kinder, wo die Leistungseinbußen am größten sind. Das heißt, ich würde sagen, der gesamte Grundschulbereich ist einer, wo man hinschauen muss. Aber eigentlich muss man auch schon vorher noch anfangen. Und zwar die Kinder, die jetzt eingeschult werden, die also ein Vorschuljahr im Kindergarten hatten, in dem sie wahrscheinlich ganz wenig machen konnten, was jetzt eigentlich die Vorbereitung für die Schule betrifft. Vielleicht muss man sich sogar auch die Vorschulkinder, die jetzt dieses Schuljahr Vorschulkinder sind, sollte man auch genau hinschauen. Und dann sind es die Kinder, die an den Übergängen sind, also die zum Beispiel von der Grundschule an die weiterführende Schule gehen. Auch die sollte man sich besonders anschauen. Vielleicht auch die von der Sekundarstufe 1 auf die Sekundarstufe 2, wobei ich das jetzt nicht ganz so kritisch sehen würde. Das ist vom Alter her, aber dann haben wir natürlich auch noch andere Konstellationen, Kinder, die von Haus aus wenig Förderung bekommen können, die Kinder mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf, wo viele Angebote jetzt das vergangene Schuljahr weggefallen sind, viele individuelle Fördermaßnahmen. Es gibt eine ganze Gruppe an SchülerInnen, die man sehr genau im Auge behalten sollte jetzt im kommenden Schuljahr.
Ein Stichwort, was in dem Zusammenhang dann fällt, ist, Lehrpläne gehören entrümpelt, damit man hinterherkommt. Das fordern natürlich viele schon länger, es ist aber ein langer Prozess. Wie geht man damit jetzt um? Kann man das machen? Kann man das ad hoc machen? Haben auch Lehrkräfte die Freiheit, da jetzt schon was wegzulassen, Herr Himmelrath?
Es ist ja so, dass von der Situation her das von selber passiert, dass die Lehrpläne entrümpelt werden und zwar zwangsweise, einfach weil nicht genug Zeit zur Verfügung steht. Es ist ja nicht so, dass uns jetzt irgendwie 2 oder 3 Wochen fehlen von Unterricht, sondern wir sind in einer Situation, in der phasenweise wirklich über Wochen, manchmal Monate hinweg kein Präsenzunterricht stattfand. Das wurde dann unterschiedlich gut aufgefangen. Dadurch haben wir auch eine ganz ja, unterschiedliche, diverse Situationen in den Klassen zum Teil, in den einzelnen Schulen, von Schule zu Schule wiederum verglichen. Also es gibt einfach nicht das Standardmaß, das man jetzt anlegen könnte. Und damit einher geht quasi eine zwangsweise Entrümpelung der Lehrpläne, weil gar nicht alles zu schaffen ist. Und das heißt, die Lehrkräfte müssen sich an dem Punkt dann schlicht die Freiheit nehmen und das machen, was sie am wichtigsten finden und das, was sie für die wichtigsten Aspekte halten. Eine andere Chance hatten sie oft gar nicht und insofern sind wir längst mittendrin, dass weniger vermittelt wird und anderes vermittelt wird, als das, was jedenfalls am grünen Tisch mal irgendwann am Curriculum entwickelt wurde.
Wie ist das dann später, gerade auch bei einheitlichen Prüfungen, fällt das den Schülern und Schülerinnen dann irgendwann auf die Füße, Herr Meidinger?
Ja, also grundsätzlich gefällt mir immer der Begriff Entrüppelung nicht so gut bei Lehrplänen, weil es so klingt, als hätten wir also an den Schulen enorm viel Gerümpel in den Stoffgebieten. Man kann natürlich immer überarbeiten, aber ich glaube, der größte Teil ist schon aus guten Gründen drinnen. Und deswegen halte ich jetzt auch nichts davon, da jetzt so eine Grundsatzdiskussion zu beginnen und zu sagen, oh, jetzt ist aber der tolle Augenblick da, wo man jetzt endlich mal die Lehrpläne auf ihren Kern reduzieren kann und alles herauswerfen kann, was wir eigentlich schon lange herauswerfen wollten. Sondern es geht, glaube ich, darum, jetzt mit der Situation umzugehen. Und das ist vollkommen richtig, dass man natürlich jetzt nicht alles vermitteln kann. Da ist der pädagogische Ermessensspielraum gemeint. Aber bei Abschlussprüfungen hilft es natürlich nicht. Sie haben es ja gerade erwähnt. Deswegen gibt es ja auch, glaube ich, in allen Bundesländern bei den Abschlussprüfungen klare Streichlisten auch, beziehungsweise solche Kunstgriffe, dass dann Schülerinnen und Schüler bei den Abschlussprüfungen mehr Auswahl haben, wodurch natürlich Lücken, die entstanden sind, besser umschifft werden können. Das wird natürlich notwendig sein, aber es enthebt uns nicht der Aufgabe, dann jetzt auch auf die Langstrecke zu gehen. Was heißt Stoff? Es geht ja um Kompetenzen, um die Kompetenzvermittlung, da auch wieder aufzuholen. Also man kann jetzt umgehen mit der Situation, aber dauerhaft, glaube ich, dürfen wir uns nicht darauf einstellen, dass hier Lücken entstehen. Also mir ist schon ganz mulmig geworden, wie ich gehört habe, dass die Erleichterungen für Abschlussprüfungen in manchen Bundesländern jetzt sozusagen auf die Zukunft fortgeschrieben werden. Ich glaube, Ziel muss schon sein, wieder das zu vermitteln, was wir eigentlich vermitteln wollen.
Aber das müssen Sie doch, Herr Meidinger, die müssen doch auf die Zukunft fortgeschrieben werden, weil wir haben auch die, die im nächsten Jahr Abitur machen oder einen Abschluss machen, mittleren Schulabschluss, Hauptschulabschluss, wir haben auch bei denen ja Ausfälle von 1,5 Jahren, bisher sogar nur.
Ja, also grundsätzlich klar, die Lücken sind da, nur wissen Sie, was ich befürchte? Ich befürchte, und die Befürchtung ist nicht aus der Luft gegriffen, das schöne Aufholförderprogramm, das jetzt da gemacht worden ist, nicht so funktioniert, wie sich die Politik das vorstellt. Es gibt viele Gründe dafür. Die Ferienkurse waren nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben Probleme bei der Personalrekrutierung und natürlich ist Corona auch nicht vorbei. Und wenn man dann sieht, oh, das funktioniert nicht, dann ist natürlich der einfachste Weg für die Politik zu sagen, oh, damit dann nicht Durchfallquoten hochgehen, Abschlussprüfungen und so weiter, wir senken dauerhaft ab. Also das ist ja der bequemste Weg. Also wir dürfen uns nicht den bequemsten Weg vornehmen, sondern wir müssen da dranbleiben, nicht auf Kosten der Schüler, aber eben auch nicht auf Kosten der Qualität der Kinder. Da geht es ja um Studierfähigkeit, da geht es um Ausbildungsreife, da geht es um das, was die an Rüstzeug ins Leben mitnehmen. Und da dauerhaft Abstriche zu machen, halte ich für falsch.
Wobei die Situation ja noch gar nicht richtig untersucht sein kann. Wissen wir denn, wie stark das Lernen beeinträchtigt war und wie groß die Lücken sind? Oder wie findet man das raus, Frau Kunter?
Ja, da haben wir mittlerweile schon einiges an Erkenntnissen. Es liegen jetzt doch aus der Zeit des ersten Lockdowns im Frühling 2020 eine ganze Reihe an Studien vor, auch aus dem internationalen Bereich, die das sehr gut abschätzen können, weil sie zum Beispiel auf standardisierte Leistungserhebungen zurückgreifen, die vor und nach dem Lockdown erfolgt sind. Und da kann man sagen, durchweg sind Leistungsbußen zu beobachten und die sind sagen wir, kann man sehen, dass sagen diese Kohorte von den Kindern, die im Lockdown waren im Frühling, verglichen mit anderen Kohorten, Einbußen von 25-35% in der Leistung haben. Und das war ja nur der erste Lockdown. Danach hat ja das Schuljahr 2021 überhaupt erst angefangen mit den ganzen Unwägbarkeiten. Insofern sind die Effekte deutlich zu sehen. Und das ganz Wichtige ist, dass sie nicht gleich verteilt sind auf alle Schülerinnen und Schüler, sondern dass es bestimmte Kinder stärker getroffen hat als andere. Das sind eben die Kinder aus ärmeren Familien, wo nicht viele finanzielle Ressourcen sind, Familien, wo der Bildungshintergrund geringer ist, und eben auch die jüngeren Kinder im Vergleich zu den zum Beispiel Sekundarstufenschülerinnen.
Ich habe die letzten Tage mit einem Leiter einer Grundschule in Baden-Württemberg besprochen, der sagte auch, also was er am bittersten fand, war in den Zeiten, in denen wieder unterrichtet wurde, wenn er Pausenhofaufsicht hatte, zu sehen, dass die Schüler schlechter miteinander klarkommen als vorher. Wird das bisher zu wenig in den Blick genommen?
Aus meiner Sicht ja. Also auch das, sagen, schon der Name Aufholprogramm bezeichnet ja, sagen, diese Leistungsdefizite, die irgendwie wieder durch Kurse aufgeholt werden sollen. Aber was eben auch berichtet wird, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine relativ neue Studie aus Großbritannien gesehen, die Schulanfangskohorten untersucht haben, dass da große Defizite im sozialen und persönlichen Bereich sind, was so das Miteinander, auch das eigene Lernen, das ist eigentlich das, was auch besonders gelitten hat, und auch natürlich die Sprachfähigkeiten. Jetzt, wenn wir über Kinder nachdenken, die nicht Deutsch als Muttersprache haben zum Beispiel. Also es ist viel mehr als nur die schulische Leistung in einem bestimmten Fach.
Es gibt ja von der Bundesregierung zwei Förderprogramme. Das eine, dieses Aufholfördern, was sie tatsächlich in erster Linie auf Leistungen bezieht an Schulen. Aber es gibt eben auch dieses Förderprogramm, das die sozialen Defizite auffangen soll, wo ja ich übrigens der Meinung bin, dass auch hier Mittel an die Schulen fließen sollen, beispielsweise um hier Schullandheimaufenthalte oder bestimmte soziale Projekte dann auch verstärkt zu fördern und erlebnispädagogisch zu arbeiten. Also es ist nicht so, dass man sich sozusagen von Seiten der Politik jetzt nur auf den Leistungsaspekt konzentriert.
Aber wenn das jetzt losgeht, Herr Meidiger, sind denn die Lehrer darauf vorbereitet? Haben die Kapazitäten, da auch auf einzelne Fälle einzugehen?
Ja, auf solche Fragen kann man natürlich immer ganz leicht antworten. Nee, sind nicht vorbereitet, können das nicht schaffen. Aber es ist halt wie immer so in der Pädagogik. Man weiß, man wird nie sozusagen das erreichen, was man eigentlich erreichen möchte im Optimum. Aber man kann trotzdem natürlich als Lehrkraft viel bewirken, auch wenn es oft im Herzen schmerzt, wenn man dann sieht, wie man eben nicht helfen kann. Natürlich wird man jetzt beim Schulstart, in vielen Bundesländern ist ja schon losgegangen, wird man dann jetzt auch genau hinschauen, wie die Kinder zurückkehren, wie sie in welcher sozialen Lage sie sind, in welcher psychischen Verfassung sie sind. Man wird die nicht gleich überfallen mit Leistungsanforderungen. Aber es kommt eben darauf an, also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch eine Schülergruppe, die gut zurechtgekommen ist mit dem Distanzunterricht. Also vor allem in den Abschlussklassen wird berichtet, da sind manche regelrecht aufgeblüht, als sie dann selbst das Lernen in die Hand nehmen konnten. Übrigens auch bestimmte Lehren dann für die Schule, die man daraus ziehen kann. Vielleicht trauen wir unseren Schülern ja manchmal zu wenig zu. Und das andere ist, es gibt natürlich auch die wir komplett verloren haben, nicht nur, weil sie zu klein sind oder weil sie sozial benachteiligt sind, teilweise auch übrigens ganze Schülergruppen in der Pubertät, die von Haus aus schwer motivierbar sind und die dann durch den Verlust des geregelten Alltags da auch wirklich von der Schule sich völlig wegbewegt haben. Also da ist enorm viel aufzuholen, und der Aufgabe müssen wir uns stellen, und da von vornherein die Flinte ins Korn zu werfen, wäre natürlich falsch.
Und was nochmal den Stoff betrifft, ich meine, der Fokus liegt da dann natürlich immer auf den Kernfächern, wenn es eng wird. Mir fiel bei meinen Kindern dann auf, als die den Distanzunterricht hatten, dass Musik und Kunst halt gar nicht mehr vorkommt oder wenig, oder dass Theater-AGs und sowas natürlich ausfällt. Wie groß ist der Verlust, und müsste man da was anders gewichten, Herr Himmelrath?
Ja, ich halte den Verlust für riesig und wir haben diese Debatte ja schon in Nicht-Corona-Zeiten oder vor Corona-Zeiten gehabt, nämlich dass immer mal wieder, ja, wenn Lehrkräftemangel ist, den wir nun flächendeckend haben in den meisten Schulformen, dass immer mal wieder Fächer eben auch aussortiert wurden quasi oder eben fachfremd unterrichtet wurden. Und natürlich sagt niemand, Mathe kannst du fachfremd unterrichten, aber bei Kunst oder Musik passiert das dann vielleicht doch bei jüngeren Klassen und da gibt es schon eine generelle Zweiteilung des Curriculums, das nehme ich schon so wahr. Und diese Krise hat jetzt natürlich dazu geführt, dass es die Fächer, die es vorher schon schwer hatten, jetzt noch schwerer hatten oder haben. Und an dieser Stelle muss man natürlich sagen, da muss man wirklich aufpassen, dass es dann eben nicht nur ein Mathe-Deutsch-Fremdsprachen-Curriculum gibt, was übrig bleibt und darauf konzentrieren wir uns dann und machen einen Strich drunter und sagen, gut, hat doch einigermaßen geklappt. Nein, das reicht auf gar keinen Fall.
Eine Sache, in der sich die BildungsministerInnen einig waren, ist, dass schon möglichst alle Prüfungen geschrieben gehören. Da gab es auch die Kritik oder den Gedanken, dass wir da zu leistungsfixiert seien und man vielleicht andere Prioritäten setzen sollte. Wie sehen Sie das?
Ja, ist ja auch ganz einfach, ne? Denn wir halten uns einfach und klammern uns quasi regelrecht an das, was bisher immer so war. Dazu gehören die Prüfungen, dazu gehört das Abarbeiten des Curriculums und wenn man eben das Aufholprogramm so versteht oder das Nachholprogramm, dann geht's nur darum, irgendwelche Normen zu erfüllen. Ja, das ist auch Teil des Schulsystems, aber sowohl Herr Meidinger als auch Frau Kunter haben ja gerade schon richtigerweise betont, es ist viel, viel mehr, was in der Schule passiert. Und Schule ist eben für viele Kinder auch ein Sozialraum. Ich selber habe in einer Recherche mich mit einer Schulleiterin unterhalten, einer Grundschule in einem wirklich prekären Stadtteil. Und die sagte, also es gibt Kinder, die sich bei ihr gemeldet haben, beziehungsweise die sie dann in der Stadt getroffen hat während des Lockdowns und die zu ihr sagten, kannst du nicht die Polizei schicken, dass ich wieder in die Schule gehen darf, weil es zu Hause so unerträglich ist, ohne Struktur, möglicherweise sogar mit Gewalterfahrungen. Also Schule ist so viel, viel mehr als dieses reine Lernen und dass die Kultusminister sich eben jetzt darauf konzentriert haben, zu sagen, wir machen einen Haken an die Abschlussprüfung, wir machen einen Haken ans Curriculum. Das zeigt eben auch, dass sie das an vielen Stellen tatsächlich zu eng denken.
Alle hoffen darauf, dass in diesem Sinne die Schulschließungen oder Distanzunterricht und Klassenteilungen und dergleichen in diesem Herbst und Winter möglichst nicht vorkommen. Wie realistisch ist es denn jetzt angesichts steigender Inzidenzen und natürlich ungeimpfter Kinder unter 12 auf jeden Fall? Also werden nicht allein schon wegen der Quarantäneregeln bald wieder viele Kinder zu Hause lernen müssen, Herr Meidinger?
Ja, also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir keine generellen Schulschließungen mehr bekommen werden. Übrigens auch, weil die Inzidenzen nicht mehr die Bedeutung haben, die sie vielleicht vor einem Jahr hatten. Wir haben ja mittlerweile eben doch einen hohen Prozentsatz geimpft und die Kinder und Jugendlichen erkranken ja in der Regel, wenn sie infiziert sind, nicht so schwer. Also insofern ist es auch richtig, dass man bei den Inzidenzen, ich würde nicht völlig weggehen von den Inzidenzen, aber dass man hier die Grenzen nach oben schiebt. Und ansonsten Quarantäneregeln, da gibt's ja derzeit Bestrebungen, die sozusagen ja fast völlig außer Kraft zu setzen. Also wenn ich mir den Vorstoß der Amtsärztinnen in Berlin anschaue, dann zielt er darauf ab, dass nur noch das infizierte Kind zu Hause bleibt, da hätte ich Bauchschmerzen. Also ich sehe zurzeit so eine Tendenz in der Politik, möglichst bis zu den Wahlen, also der Zusammenhang ist, glaube ich, eindeutig da, bis zu den Wahlen keine schlechten Nachrichten aus Schulen zuzulassen und zu denen wird eben auch gezählt, wenn die Quarantänezahlen zu hoch werden. Das ist mir zu gefährlich, muss ich wirklich sagen. Wir müssen durchaus, wenn wir Testungen machen, macht es ja auch Sinn, dann Kontaktnachverfolgung zu machen. Man muss nicht die ganze Klasse in Quarantäne schicken. Man muss auch auf die Gegebenheiten vor Ort abstellen. Wir haben ja teilweise auch Raumluftfilteranlagen. Wir haben gut lüftbare Räume. Wir haben Schüler, die geimpft sind. Also man kann sich vielleicht beschränken auf die unmittelbaren Kontaktpersonen. Aber jetzt zu sagen, wir machen an den Schulen nichts mehr. Wir testen übrigens auch nicht mehr. Also der thüringische Kultusminister hat ja angekündigt, dass in Thüringen die Tests wegfallen sollen. Das halte ich für äußerst gefährlich, vor allem wenn man sich die hohen Inzidenzen anschaut, die vor allem in der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen da sind.
Ja, man kann das sogar noch schärfer formulieren aus meiner Sicht. Das sind ja, man lässt quasi die Kinder, die nicht geimpft werden können, also alle bis 12 oder bis 11 dann einschließlich, lässt man quasi in so eine Infektionswelle reinlaufen, sehenden Auges. Da wird Durchseuchung in Kauf genommen, ohne dass es jemand so klar ausdrückt. Und das ist natürlich schon was, was eine politische Entscheidung ist. Herr Meidinger hat absolut recht. Das hat aus meiner Sicht auch mit der Bundestagswahl zu tun.
Das hat der Herr Lauterbach von der SPD ja gerade auch gesagt. Er hat auch dieses Wort Durchseuchung, stille Durchseuchung gebraucht angesichts der sehr stark steigenden Zahlen unter Grundschulkindern in Nordrhein-Westfalen. Und von der wolle aber im Wahlkampf niemand reden. Umgekehrt ist es natürlich so, diese Risiken für Kinder, die werden aus Sicht vieler ja auch überbetont, weil den Kindern auch auf dem Spielplatz und im Verkehr und beim Sport und einfach beim Großwerden viel passieren kann. Und dass man dann ohne gewaltige Kollateralschäden einfach nicht alle Risiken ausschalten kann. Wie wägt man es denn am Ende ab?
Also da würde ich ganz gerne sagen, ich glaube, man muss das tatsächlich abwägen. Und was mir in dieser Diskussion schon seit langem nicht so gut gefällt, ist, Helmerath hat vorhin auch gesagt, wir können nicht einfach Präsenzunterricht beschließen. Aber man könnte beschließen, wie wichtig ist uns die Bildung und wie wichtig ist, was mit den Kindern passiert. Und da finde ich, ist rückblickend, muss man sagen, die Bedeutung der Schule für das Leben der Kinder und Jugendlichen wurde nicht anerkannt. Die Schließungen wurden sehr lang durchgezogen. Es wurde so getan, als könnte der digitale Unterricht das ersetzen. Und es gibt andere Länder, die haben das ja ganz anders gemacht. Die haben gesagt, unsere Schulen, das hat sagen Vorrang. Wir haben ein gewisses Budget an Risiko in der Gesellschaft und die Schulen greifen wir erstmal nicht an. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass man komplett ohne Vorsichtsmaßnahmen in die Schulen gehen sollte. Aber ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, wie sich die Gesellschaft verhält und die Politik zu Bildung und zu den Schulen und zu den Kindern und Jugendlichen. Und da könnte man Statements machen und sagen, wir setzen alles dran, dass die Schulen offen bleiben. Und dazu gehört dann das und das. Und das fehlt mir ein bisschen. Es sind alle jetzt schon wieder so, ach, man weiß nicht und vielleicht klappt es nicht. Warum kann man nicht einfach sagen, das wird ein anderes Schuljahr und wir werden es anders machen? Es fehlt natürlich ein bisschen ein Plan, was genau gemacht wird, in welchen Fällen. Aber
das würde ich gerne nochmal unterstreichen. Sie haben gesagt, wir machen Schuljahr möglich in Präsenz und dafür machen wir das und das. Und genau dieser Zusatz, dafür machen wir das und das, den hören wir nicht aus der Politik oder nur ganz vereinzelt. Und da wären, und deshalb sind vielleicht die Luftfilter auch so ein gutes Symbolthema dafür, die wären natürlich eine, jedenfalls von einem Jahr wahrscheinlich noch relativ schnell umsetzbare Möglichkeit gewesen. Mittlerweile sind wir ein Jahr weiter und es ist so gut wie nichts passiert.
Was dieses Plädoyer für Präsenzunterricht unter möglichst vielen oder fast allen Bedingungen betrifft, Herr Meidinger, würden Sie sich den beiden anschließen oder sagen, das ist mir zu kühn?
Nee, also grundsätzlich, ich glaube, wir sind ja nicht so weit auseinander, geht es schon, diese Balance zu wahren zwischen größtmöglicher Erfüllung des Unterrichtsauftrags, aber eben nicht auf Kosten des Gesundheitsschutzes. Und ich glaube, es gibt ja auch ganz viel Licht am Ende des Tunnels. Also ich glaube, es wird der Zeitpunkt im nächsten Schuljahr auch kommen, wo man sagen kann, alle Kinder und Jugendlichen, also alle Erwachsenen sowieso jetzt schon, aber alle Kinder und Jugendlichen haben ein Impfangebot dann erhalten. Es ist ja derzeit auch in Amerika jetzt der Impfstoff für Kinder unter 12 in der Erprobung. Es wird damit gerechnet, dass er kommt in den nächsten Monaten, dann auch in Deutschland. Und dann wird natürlich der Zeitpunkt kommen, wo man sagt, okay, jeder hat sich impfen lassen können, natürlich Einverständnis der Eltern vorausgesetzt. Und dann kann man wieder wirklich zum normalen Schulbetrieb übergehen, weil dann ist das Erkrankungsrisiko sozusagen privatisiert. Und da müssen wir aber noch durchhalten eine gewisse Zeit, weil wenn man jetzt die Gesundheitsschutzmaßnahmen zu stark zurückfährt, kriegen wir so eine schnelle Durchseuchung der Schulen, dass dann tatsächlich der Unterrichtsbetrieb wieder gefährdet sein könnte. Und das wollen wir alle nicht. Also ja, Präsenzunterricht ja, aber nicht, wenn ich dann höre, aber keine Testungen mehr und keine Masken mehr und auch keine Quarantänemaßnahmen mehr. Da wird, glaube ich, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
Genau. Müsste man denn, um das im Blick zu behalten, die Corona-Maßnahmen außerhalb der Schulen auch stärker im Hinblick auf die Schüler und Schülerinnen und die Kinder, gerade die Ungeimpften unter 12, aufrechterhalten? Also dass man gesamtgesellschaftlich sagt, für die Kinder sorgen wir dafür, dass die Masken aufbleiben und das getestet wird weiterhin und eben nicht.
Ich würde mir das wünschen, denn das ist ja was, was wir erlebt haben und diese Deutung finde ich gar nicht so falsch, dass man sagt, die Kinder und Jugendlichen, die haben eigentlich wahnsinnig viel Solidarität gezeigt, zwangsweise zum Teil, aber sie haben sie gezeigt mit den Schulschließungen der vergangenen 1,5 Jahre. Jetzt wäre es Zeit, das zurückzugeben und möglichst viel außenrum zu tun, dass Präsenzunterricht stattfinden kann, aber die Tendenz erkenne ich in der Gesellschaft jedenfalls nicht flächendeckend.
Ja. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben als erste Länder begonnen, Kinder ab 12 direkt in den Schulen zu impfen. Gute Sache?
Auf jeden Fall. Ja. Also da gibt es ja die Befürchtung, dass das einen Gruppendruck aufbauen könnte und so weiter. Also es gibt ja jetzt mittlerweile schon Erfahrungen damit, beobachten wir überhaupt nicht. Also die Eltern müssen ja Eltern einverstanden sein. Und Kinder, die das machen, die haben sich das wohl überlegt. Und es gibt auch gute Möglichkeiten, das vor und nach dem Unterricht so zu organisieren, dass also eine gewisse Anonymität auch gewahrt bleibt. Übrigens, meine Erfahrung ist, dass in den Klassen die Kinder sowieso voneinander wissen, wer geimpft ist und nicht. Die tauschen sich da aus, ob da an der Schule geimpft wird oder außerhalb, ist völlig egal.
Es heißt ja, dass die Pandemie nicht in erster Linie Probleme geschaffen, sondern vor allem klargemacht hat, dass es welche gibt, dass unser Bildungssystem in vielerlei Hinsicht marode sei. Wenn wir jetzt uns Normalität zurückwünschen, verklären wir dann auch ein Stück weit die Schule vor Corona?
Also aus meiner Sicht hat Corona einige Schwachstellen ganz deutlich gemacht. Und wenn wir jetzt sagen einfach zurückgehen würden, würden wir diese Probleme auch weiterhin nicht angehen. Also schon vor Corona, seit vielen, vielen Jahren, ist Deutschland eines der Länder, in denen Herkunft und Bildungserfolg extrem eng gekoppelt ist. Das sehen wir jetzt in der Pandemie auch. Es trifft genau die sozial oder der finanziell oder vom Bildungshintergrund nicht gut aufgestellt sind. Genau die hat es am meisten getroffen. Wir sehen auch, das war vorher auch bekannt, dass Deutschland vor allen Dingen ein Problem darin hat, die Kinder im unteren Leistungsbereich angemessen zu fördern. Auch das hat die Pandemie zutage gebracht. Wenn wir hier nicht weitermachen, wenn wir hier sagen, einfach zurückgehen würden auf die Zeit vor Corona, dann haben wir sicherlich eine Chance verspielt.
Ich wünsche mir auch keine Schule zurück, wie sie vor Corona war, denn das wäre tatsächlich eine Rückkehr zu einer Situation, die von ganz vielen weiteren Problemen geprägt war. Frau Kunter hat die gerade ja benannt. Und das kann nicht unser Ziel sein, dass wir einfach dahin zurückkehren, wo wir standen, sondern wir müssen das natürlich auch, ja, wie soll man das sagen, so als wachrüttelndes Element, glaube ich, verstehen, um wirklich mal anzugehen, was da an Problemen ist, was wir zum Teil schon seit Jahrzehnten wissen, aber was eben bisher immer wieder so verschleppt wurde.
Eine Erfahrung, die Eltern gemacht haben in den Zeiten von Lockdown und Distanzunterricht, war, dass sowohl Schulen als auch Lehrer das Thema sehr unterschiedlich angegangen sind. Manche waren sehr eifrig und haben Videos gedreht oder waren digital affin einfach und haben das als Herausforderung gesehen. Andere wussten nicht mehr als Arbeitsblätter zu liefern oder sind irgendwie wenig präsent gewesen. Wie war das war das ein Problem für Sie, Herr Meidinger? Also ist es schwierig, da alle hinter den Karren zu kriegen oder vor den Karren?
Nee, also ich glaube, dass tatsächlich wir Corona an den Schulen deswegen einigermaßen bewältigt haben, weil so viel an der Basis passiert ist. Also ein richtiger Ruck durch viele Lehrerkollegien gegangen ist, während also die Politik ja Wochen und Monate lang quasi in Schockstarre war. Ja, wenn ich mir allein anschaue, wie lange es gedauert hat, bis dann in der Lehrerbildung mal umgestiegen ist auf digitale Formate. Das hat ja auch in vielen Bundesländern ewig gedauert. Ich würde es auch nicht so festmachen an dem, wer jetzt da, was weiß ich, in der Lage war, ein Lernvideo zu drehen und wer vielleicht dann noch gearbeitet hat mit E-Mails oder sonst was. Entscheidend ist das Engagement auch der Lehrkräfte. Natürlich gibt es schwarze Schafe. Am Anfang gab es auch Unsicherheit, also wie man überhaupt in Kontakt treten und was man verlangen kann, was man nicht verlangen kann. Regeln für den Distanzunterricht kann man ja erst allmählich. Aber insgesamt sehen, beobachte ich schon, also ein großes, großes Engagement. Also die meisten Lehrkräfte haben gelitten mit ihren Kindern und Schülerinnen und Schülern und alles getan, damit sie ihnen helfen können. Und ich bin mir sicher, dass das auch beim Start dieses Schuljahres der Fall sein wird.
Ich würde da auch ganz gerne noch mal ein bisschen die Lehrkräfte verteidigen, weil das so auch sehr innen ist, dann zu sagen, ah, die Lehrkräfte, die haben es verschlafen mit der Digitalisierung und sie kriegen es jetzt nicht hin, sich darauf vorzubereiten. Aber Sie müssen sich mal vorstellen, wie das für Lehrkräfte ist, dass so wie Sie eigentlich gelernt haben zu unterrichten, wie Ihre tägliche Arbeit stattgefunden hat, Ihre Arbeitstätigkeiten, war von heute auf morgen nicht mehr möglich. Das heißt, Sie mussten von einem Tag auf den anderen alle Ihre Routinen, eingeübte Praktiken, die sich ja auch gut bewährt haben, Arten der Kommunikation, das ganze Material wurde hinfällig. Und da musste man sehr schnell drauf reagieren. Und in einer Situation mit insgesamt großer gesellschaftlicher Unsicherheit. Und ich möchte mal alle anderen Personen, die einen anderen Beruf haben, anregen, mal drüber nachzudenken, was würde passieren, wenn sie von heute auf morgen komplett ihre Berufstätigkeit umstellen müssen. Die meisten von uns, die konnten dann irgendwie, mussten Maske tragen, mussten vielleicht Gespräche auf Video führen, viel mehr E-Mails schreiben oder ähnlichen, aber die ganzen Arbeitsabläufe sind ja doch relativ gleich geblieben. Und in den Schulen ist wirklich das Leben auf den Kopf gestellt worden. Und da denke ich schon, dass es sehr viele Lehrkräfte sehr gut bewältigt haben. Und das hat auch sehr viel Kraft gekostet. Und ich finde, das ist auch was man anerkennen muss. Es gibt aber auch schon einige an Lehrkräften, die sich da, glaube ich, weggeduckt haben. Aber das waren natürlich auch die Lehrkräfte, die vorher wahrscheinlich auch nicht besonders engagiert waren.
Und man muss sagen, dass wahrscheinlich die Lehrkräfte ausbaden mussten, was wir einfach vorher schon an Problemen hatten und was dann noch verstärkt und vergrößert wurde. Solche Fragen wie, auf welchem Endgerät arbeite ich denn jetzt? Ist das ein Lehrmittel oder ist das ein Lehrgerät? Muss das der Schulträger, also in der Regel die Kommune, bezahlen? Oder kriege ich das vom Land oder kriege ich es überhaupt nicht und kaufe es mir dann einfach selber, damit ich überhaupt Unterricht machen kann? Also die sind dann wirklich am untersten Ende der Nahrungskette fast gewesen und kriegten alles mit, was oben versäumt wurde.
Das wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Dazu kommt ja noch das, was Sie schildern, Frau Kunter, dass die Lehrkräfte diese neue Situation bewältigen mussten und dann selber vielleicht auch noch Kinder zu Hause hatten, die sie unterrichten mussten mit Homeschooling und ganz anderen Feldern. Wir sind schon fast am Ende der Zeit. Vielleicht nochmal in aller Kürze. Was sind denn für Sie drei jetzt die wichtigsten Punkte, die durch die Pandemie ins Bewusstsein gerückt sind auch und wo akut der dringendste Handlungsbedarf für eine gute Schule der näheren Zukunft liegt, Herr Himmelrath?
Das sind im Grunde die vier Punkte, die auch vorher schon Thema waren und die dadurch jetzt wahnsinnig verstärkt wurden. Wir haben einerseits die Situation Digitalisierung und Modernisierung des Unterrichtsgeschehens. Wir haben als zweites die Frage der Chancengerechtigkeit oder eben auch Bildungsungerechtigkeit, für die Deutschland ja leider eine traurige Berühmtheit hat. Dann haben wir den Lehrkräftemangel, auch das ein Problem, was jetzt in der Krise nochmal deutlich wurde, der auch verschlafen wurde im Grunde über Jahre von der KMK. Und als viertes müssen wir über die Schulgebäude an sich reden, die eben einen wahnsinnigen Sanierungsstau aufweisen. Das sind, glaube ich, die vier großen Punkte, vor denen wir nach wie vor stehen.
Also für mich ist ein großer Bereich ist der individuellen Förderung. Also unser Schulsystem ist eben sehr auf, sagen wir mal, den Durchschnittsschüler ausgerichtet und die Frage, wie geht es einzelnen Kindern, welche Kinder brauchen besondere Unterstützung und welche und wie kann ich das erkennen, ist etwas, was in der Pandemie sehr schwierig geworden ist und wo wir, glaube ich, sehr viel Nachholbedarf haben. Ein zweiter Punkt für mich ist, dass man darüber nachdenken muss, es geht nicht nur darum, ob Unterricht stattfindet, sondern vor allen Dingen auch wie. Also der Distanzunterricht hat dazu geführt, dass der meiste Unterricht sehr, sagen wir mal, informationslastig war. Lehrkräfte haben Informationen gegeben, die SchülerInnen sollten das lernen. Aber Lernen besteht eben vor allen Dingen aus Kommunikation und gemeinsamem Erarbeiten. Und das ist etwas, was in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr selten geworden ist. Und das wünsche ich mir für das neue Schuljahr, dass diese mehr kooperativen Formen wieder, dass Lehrkräfte sich auch wagen und dass auch die Rahmenbedingungen dafür möglich sind.
Noch kurz, Herr Meidinger.
Ja, es ist ja das meiste schon angesprochen worden. Ich möchte nochmal betonen, Lehrermangel, glaube ich, ist ganz deutlich geworden. Das ist ein Punkt, der uns überall enorm auf die Füße fällt in der Pandemie. Das Zweite ist, wir haben gesehen, dass der Bildungsföderalismus natürlich auch ein eher Hemmschuh war in dem Fall, dass keine Krisenfestigkeit da war. Auch da, glaube ich, an die Frage muss man nochmal rangehen. Wo kann man nachschärfen? Wie kann man hier zu einer größeren Krisenmanagementsicherheit kommen im Bildungswesen. Und ich glaube, wir sollten auch die qualitätsoffensive Lehrerbildung, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, die sollten wir fortführen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn wir in Deutschland Schule und Unterricht verbessern wollen.
Das waren jetzt nochmal Aspekte von Ihnen allen, die mindestens Stoff für 3 weitere Sendungen sind. Für heute war es das. Hefte raus, Maske auf, klappt Schule mit Corona diesmal. Unser Thema heute im SWR2-Forum. Es diskutierten der Bildungsjournalist Armin Himmelrath, Professor Mareike Kunter vom Frankfurter Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.